Nach diesem für alle ernüchternden oder plattmachenden Beginn des Tages ging ich hinaus zu unserem Versammlungsplatz und schaute mich nervös um. Ich erkannte Linda Browning, die Aufpasserin vom Tisch gegenüber im Speisesaal, die am Ende der Schlange von einem Fuß auf den anderen trat. Und ich blieb kurz stehen, um nachzudenken. Konnte sich eine Person hinter Linda stellen? Sie war bekannt für ihre Ungeschicklichkeit, was bedeutete, dass sie wenig Gespür für die Nähe anderer Personen hatte. Dieser Mangel an Gespür ließ sie ohne Vorwarnung nach hinten in dich hineintreten. Wenn du zurückwichst, riskiertest du, mit dem Mädchen hinter dir zusammenzustoßen. Es gab etwas, was sie, eine besondere Sorte Mädchen, dann taten. Es war ein Zurückziehen ihrer Aura aus dem Kontakt mit dir auf eine Weise, die besagte, dass sich nicht einmal eure Schatten, die die Sonne blockierten, vermischen sollten. Und auf diesen zufälligen Kontakt hin flutete ein so entsetzter Ausdruck ihr Gesicht, dass du dich oft nach dem grauenhaften Ungeheuer umsahst, das ihn verursacht hatte, bevor dir klar wurde, dass du es warst. Die Mädchen fanden sich damit ab, mit uns zur Schule gehen zu müssen, weil ihnen die Nonnen eine renommierte Ausbildung boten. Aber das hieß keineswegs, dass diese besonderen weißen Mädchen die Vorstellung oder die Realität, uns zu berühren, ertragen konnten. Linda gehörte nicht zu ihnen. Sie erschrak nicht leicht über Kontakt mit uns. Doch ihre Ungeschicklichkeit konnte dich mit jemandem zusammenstoßen lassen, der es nicht ertrug.
Ich glaube noch immer, dass Kapstadt mehr Spaß macht als Durban. Bougainvillea und Tracy rauschten vorbei. In Durban gibt es nur den Strand. Kapstadt hat viel mehr zu bieten. In Kapstadt gibt es Kultur.
Ich beobachtete sie sorgfältig, schätzte, wo wer stand und wer sich wohin stellen würde. Bougainvillea war die Anführerin. Tracy würde sich hinter Bo stellen. Tracy macht es nichts aus, mich zu berühren. Das bedeutete, selbst wenn sie sich unerwartet bewegte, müsste ich nicht nach hinten taumeln. Ich schlängelte mich hinter sie. Jetzt musste wer auch immer sich hinter mich stellte, entscheiden, ob er Kontakt mit mir riskieren wollte oder nicht. Wir begannen die Versammlung stets mit einem Vaterunser, angeleitet von Schwester Emmanuel. Doch bevor unsere Direktorin auftauchte, betete ich, dass Ntombi schnell aus dem Wohnheim kommen und hinter mir Stellung beziehen würde. Dann wäre die Agonie der Furcht, mit dem weißen Mädchen zusammenzustoßen, das hinter ihr stand, sollte sich irgendjemand plötzlich bewegen, ihr Problem und nicht meins. Wir verbrachten viel Zeit damit, uns von dieser Art Terror verzehren zu lassen. Unter uns sprachen wir nicht darüber. Es war zu demütigend, doch das Entsetzen nagte an uns.
»Guten Morgen, Mädchen!«
Bald schon stand Schwester Emmanuel an einem Stehpult auf einer kleinen Plattform vor uns. Diese Plattform war in Wirklichkeit ein Absatz auf halber Höhe der Treppe, der den Aufstieg zum Büro der Direktorin in zwei Hälften teilte, als müsste ein Besucher innehalten und sich sammeln, bevor er sich der Festung näherte. Wir wussten immer, ob die Schwester in ihrem Büro war, das sich am Ende der Haupttreppe befand und einen Blick auf das gesamte Schulgelände und den Zugang zum Gebäude ermöglichte. Und wenn sie darin war, konnten wir auch sie sehen und unser Verhalten zähmen und uns zurückhalten. Unsere Direktorin blickte zum blauen Himmel und lächelte, da sie sein gnadenloser Glanz nicht einschüchterte. »Es ist ein Jammer«, bemerkte sie auf ihre beiläufige Art, die Ungezwungenheit noch verstärkt durch ihren amerikanischen Akzent, der einen an Bankräuber, zerfledderte Schönheiten in Bordellbars, prüde Pionierinnen und Cowboys denken ließ. »Ein Jammer, euch an einem Tag wie diesem hineinzuschicken«, fuhr sie fort, wie sie es oft an diesen von Trockenheit gezeichneten Tagen tat. Sie schien großen Gefallen an ihrem eigenen Witz zu finden. »Ihr würdet bestimmt 100 andere Dinge lieber tun, wie euch im Swimmingpool abkühlen.« Sie hielt inne und setzte wieder an. »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Wir berührten unsere Stirn, unser Herz, die rechte und die linke Schulter. »Vater, unser, der du bist im Himmel.« Nach dem Gebet machte die Schwester Ankündigungen. An diesem Morgen wurden wir davon in Kenntnis gesetzt, dass das Training für die Manicaland-Schulgala in dieser Woche beginnen würde, dass unsere körperliche Gesundheit so wichtig war wie unsere geistige und spirituelle Robustheit, dass wir zudem bei diesem Wettbewerb immer hervorragend abgeschnitten hatten und ihn deswegen bitte ernst nehmen sollten. Tracy war aufgeregt und verlagerte das Gewicht von einem auf das andere Bein. Tracy war die Rücken- und Lagenschwimmen-Juniorinnenmeisterin der Schule. Wir erwarteten Nationalpreise von ihr in dieser Saison und ihre Aufregung teilte sich der ganzen Klasse mit. Wir alle verlagerten das Gewicht von einem Bein auf das andere. Denn wir sahen uns alle als Tracy und Tracy als uns in ihrem Streben nach Ruhm. Und wir wünschten ihr Glück bei diesem Unterfangen. Josephine verschränkte zufrieden die Arme bei der nächsten Ankündigung, denn es ging um Tennis. In den Ferien sollte eine Schulmannschaft auf Tour zu anderen Mädchenschulen in Südafrika geschickt werden. Würden die betroffenen Mädchen bitte bei Miss Whitley, der Sportlehrerin, Formulare abholen, damit die Eltern sie unterschreiben und ihre finanzielle Förderung der Reise bestätigen könnten? Bougainvillea, die bereits Manicaland-Juniorinnen-Vizemeisterin war, lächelte ebenfalls. Sie warf Tracy einen Blick zu und formte lautlos die Worte. »Super, hä? Ich hab dir von ihm erzählt. Der süße Junge in Kapstadt.« Eine Aufsichtsschülerin runzelte die Stirn. Bougainvillea lächelte sie entwaffnend an. Als nächstes informierte uns Schwester Emmanuel, dass die Chorprobe nicht wie üblich am Freitag stattfinden würde, weil sich Mrs. Dupont, die Musiklehrerin, einem kleinen chirurgischen Eingriff hatte unterziehen müssen. Ben Hilda in der Reihe der vierten Klasse schrumpfte ein bisschen vor Enttäuschung. Sie war ein starker Alt im Chor, eine von denen, die beim Singen ihre Lunge dazu bringen können, Luft im Rhythmus ihres Herzens zu pumpen. Infolgedessen, fuhr die Direktorin fort, würde der Gitarrenclub am Sonntag in der Kirche singen und sich nach dem Abendessen und den Hausaufgaben mit Schwester Catherine treffen, während wir anderen frei hätten. Ben Hilda war auch im Gitarrenclub. Schwester Catherine ließ sie auf ihrer Gitarre üben, weil Ben Hilda keine eigene hatte. Das hieß, dass Ben Hilda immer nur üben, aber nie auftreten konnte. Dennoch besserte sich die Laune meiner Mitbewohnerin bei dieser Ankündigung sofort. Dann verkündete die Schwester, dass das gesellige Beisammensein im katholischen Saal der Stadt am Freitag in 2 Wochen stattfinden sollte. Diejenigen ab der 5. Klasse, die teilnehmen wollten, sollten sich bei ihrer Klassenlehrerin schriftlich anmelden. Anastasia, die einzige aus unserem Zimmer, die in Frage kam, da sie in die 5. Klasse ging, verschränkte die Arme und blickte auf ihre Füße. Unnötig zu erwähnen, dass es niemanden gab, mit dem sie gesellig hätte beisammen sein können, im katholischen Saal der Stadt. Und so sehr sie sich auch einen vergnüglichen Abend wünschte, sie würde nicht hingehen. Die Schwester sagte, dass das gesellige Beisammensein sie zur letzten Ankündigung brächte, die so ärgerlich wie unangenehm sei. »Es ist«, die Schwester schüttelte bedauernd den Kopf, »nahezu unaussprechlich.« Die Falte zwischen ihren Augenbrauen verwies auf die Schwere der Angelegenheit, und statt zu sprechen drückte sie uns ihren Blick auf. Ein Schaudern durchlief die Schule. Als die Schwester überlegte, wie sie sich ausdrücken sollte, schrumpften die Pupillen in ihren Augen und glitzerten in der morgendlichen Sonne wie die Spitzen von Skalpellen. Dann fuhr sie mit diesem messerscharfen Blick die Reihe der großen Mädchen entlang, die zu ihrer Rechten standen, wie eine Chirurgin, bevor sie zum Schnitt ansetzt. Hinter mir holte ein Tombi Luft, die nicht wieder herauskam. Auch ich hielt den Atem an. Was würde herausgeschnitten werden? Was für eine Operation bereitete die Schwester vor? Es waren die 6. Klässlerinnen, die sich unter dem rasiermesserscharfen Blick wandten. Sie standen in 2 Reihen. Da war die Reihe mit den intelligenten jungen Frauen, die nach 2 Jahren einen hervorragenden Abschluss machten, und die andere Reihe mit den weniger intelligenten Mädchen, die sich mit mittelmäßigen Noten zufrieden geben mussten, die in Südafrika, aber nicht in England anerkannt wurden. Was diese Mädchen gemeinsam hatten, war zwar nicht der Intellekt, aber in etwa das Alter und die körperliche Entwicklung. Ausbuchtungen, die eingebunden werden mussten, waren ein ernstes Thema im Young Ladies College. Die 3-Büstenhaltergrenze, die die Uniformliste vorschrieb, kam hier höchst angemessen zum Tragen und wurde streng kontrolliert durch Genauigkeit bei der Schrankkontrolle seitens Miss Plato. Die Akribie der Hausmutter legte liebende Mütter an die Leine und ließ die töchterlichen Überredungskünste hinsichtlich Anzahl und sexy Aussehen dieser Wäschestücke auf taube Ohren stoßen. Andererseits tauschten unsere älteren Mädchen jeden Tag Söckchen gegen durchsichtige Nylonstrümpfe und Pumps mit Absatz aus, wenn sie es sich leisten konnten. Die Aufmerksamkeit der Schwestern für solche Details lehrte uns die Einhaltung und die Grenzen des Anstands. Da Schwester Emmanuel die ältesten Mädchen jetzt so scharf anstarrte, dachten wir an einen schrecklichen, auf Biologie beruhenden Fehltritt ihrerseits. Ein älteres Mädchen war mit einem Joint erwischt worden und im letzten Moment zumindest ausgebüxt, wenn nicht sogar durchgebrannt. Doch der Blick der Schwester schweifte zur vierten Klasse, zur dritten Klasse, wo er erst an Ben Hilda und dann an Patience hängen blieb. Das Personal, das sich mit den Aufsichtsschülerinnen am Rand des Versammlungsplatzes aufgestellt hatte, um schlechtes Verhalten im Keim zu ersticken, richtete sich streng auf. Das Begradigen des Rückgrats schien im Verhältnis zur Schwere des Regelverstoßes zu stehen, über den wir gleich informiert würden. Die geschärften Pupillen der Schwester schweiften weiter. Ein Zittern durchlief die Schule.
»Es ist«, sagte Schwester Emmanuel wütend, »es ist das afrikanische Zimmer.«
Die jungen Damen stießen einen Seufzer aus. Schultern sackten nach unten, Knie gaben nach, entlastet von einem Gewicht, das plötzlich nicht mehr wichtig war. Luft wurde ausgeatmet und hob Ponys erleichtert von feuchten Stirnen.
»Es wurde mir zur Kenntnis gebracht«, schäumte die Direktorin, rosa Flecken auf Kinn und Stirn. »Es wurde mir zur Kenntnis gebracht«, wiederholte sie mit solcher Anspannung in der Stimme, dass man die eigenen Sorgen vergaß und sich um ihretwillen wünschte, sie würde eine Möglichkeit finden, sich zu entspannen. »Es wurde«, setzte sie ein drittes Mal an, »mir zur Kenntnis gebracht, dass das afrikanische Zimmer«, in ihrer Wut verschmolzen die Wörter miteinander, »das afrikanische Zimmer wieder einmal das Abwassersystem des Colleges verstopft hat. Alle Rohre müssen instand gesetzt werden. Und das müssen wir tun, weil...«
An dieser Stelle hielt die Schwester inne, ungläubig angesichts unserer großen Verantwortungslosigkeit.
»Weil die jungen Damen in diesem Zimmer trotz wiederholter Warnungen, dass ihre Handlungen sehr ernste Konsequenzen haben, darauf bestehen, ihre gebrauchten Monatsbinden in die Toilette zu werfen.«
Die Schwester griff uns alle heraus, eine nach der anderen, pfählte uns mit ihrem Skalpellblick.
»Leider muss ich sagen, dass es nicht das erste Mal ist, und ich habe wiederholt erklärt, warum das nicht sein darf. Mir ist bewusst, dass die Mädchen im afrikanischen Zimmer womöglich die Gründe, warum diese Artikel nicht in die Toilettenschüssel geworfen werden dürfen, nicht kennen. Aber unter anderem deswegen seid ihr hier. Ich bin überzeugt, junge Damen, ihr wisst, dass ihr hier seid, um euer Verhalten auf Hochglanz zu polieren. Ich will es noch einmal sagen, ein Abwassersystem ist teuer. Es darf nicht mit euren persönlichen Hygieneartikeln verstopft werden. Ist das klar?«
Wir, Anastasia in der Reihe der fünften Klasse, Ben Hilda und Patience in der Mitte, die Jüngsten, Ntombi, Irene und ich, sackten und zogen uns zusammen und wandten uns. Ich sah mich selbst wie von hoch oben, an einem Ort, wo es keinen Toilettenabfluss gab, der verstopft werden konnte, als eine von jenen, diese Tambuzai. Es war unmöglich, insbesondere nach dem ungehorsamen Tauziehen mit Miss Plato, die Energie dafür aufzubringen, mich nicht von mir zu distanzieren. Wie sehr wir uns während dieser Versammlung danach verzehrten und sehnten, nicht wir selbst zu sein, sondern jemand anders. Schwester Emmanuel schien diese große Sehnsucht zu bemerken. Entweder glaubte sie, ihren Standpunkt klargemacht zu haben, oder sie wollte uns nicht weiter quälen. Deswegen kam sie rasch zum Schluss. »Ihr verursacht der Schule große Ausgaben, die wir in diesem Moment nicht haben sollten. Ich bin höchst verärgert. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.« Wir wurden gesegnet und trotteten Reihe für Reihe in unsere Klassenzimmer. Ich schaute wieder auf den Boden, um nicht auf die Risse zu treten und hineinzufallen. Wo würde ich landen? Bei dem Selbst, das ich nicht sein wollte? Aus demselben Grund wollte ich niemanden ansehen, der wie ich und nicht wie die Mehrheit der Mädchen aussah. Deswegen schaute ich auch nicht zu Ntombi.
Den Blick auf den Boden gerichtet, lief ich gegen Tracy. Sie lächelte mich an. Ich lächelte auch und empfand Erleichterung. Wir gingen weiter ins Klassenzimmer. Die Situation war folgende. Ich war in zweierlei Hinsicht eine biologisch frevelhafte Person. Das wurde mir zunehmend klar, als ich mit gesenktem Kopf in die erste Unterrichtsstunde ging. Mein körperliches Verbrechen klagte mich in zwei Punkten an. Erstens waren da die Sekrete, die rot in die Toilettenschüssel tropften oder aufgefangen von Baumwolle das Abwassersystem der Schule verstopften. Zweitens hatte ich das andere Gen in mir, das mich anders aussehen ließ als die Mehrheit der Mädchen. Auch wenn diese anderen ebenfalls wie ich riskierten, das Abwassersystem außer Betrieb zu setzen, so sahen sie zumindest anders aus. »Wie sollte ich mich retten?«, fragte ich mich unglücklich. Es war zu Zeiten wie diesen, dass mir der Gedanke an Netzei alle Kraft raubte. »Also, was sollte ich tun?«, fragte ich mich. »Was war mir möglich?« Als ich die Treppe zum Klassenzimmer hinaufging und auf meine Schuhspitzen schaute, beschloss ich, dass die Antwort darin bestand, mich nie wieder auszuklinken. Ich würde haargenau aufpassen, mir jedes Wort, das die Lehrerinnen in allen Fächern sagten, jede Seite in jedem Buch einprägen. Das war etwas, das ich tun konnte, um jeden, der es nötig hatte, von meinem Wert zu überzeugen. Sport taugte nicht, weil die Wettkämpfe vor allem in Regierungsschulen stattfanden und dorthin durfte ich nicht. Ich war die Beste im Weitsprung. Aber was nützte es, wenn man sich nicht mit den Besten messen konnte, um zu zeigen, dass man auch hervorragend war? Ich fühlte mich von diesem Entschluss gestärkt, deswegen setzte ich ihn sofort in die Tat um. Schwester Catherine bemerkte in der Lateinstunde zufrieden, dass ich hellwach war. Doch schon ein paar Tage später brachten mich meine körperlichen Anomalien, wie ich sie immer häufiger bezeichnete, erneut in Schwierigkeiten. Es war nach dem Frühstück. Ich musste mich erleichtern. Wir gingen vom Speisesaal in unsere Zimmer. Nach den großen Aluminiumkrügen mit Milch und den Platten mit Brot hatten wir 40 Minuten Zeit, um uns die Zähne zu putzen, bevor Miss Plato zur Versammlung läutete. Man musste alles präzise kalkulieren, um sicher zu sein, dass alles korrekt ablief. Man hatte zum Beispiel die Option, die Toiletten am Ende des Klassenzimmers der ersten Klasse zu benutzen. Doch wenn man das tat, käme man dann rechtzeitig zurück, um das Bett zu machen und die Kleider, die man eilig irgendwo hingeworfen hatte, um sich vor dem Frühstücksläuten anzuziehen, ordentlich in den Schrank zu räumen? Die Schränke hatten keine Schlösser. Miss Plato inspizierte sie willkürlich, um Ordentlichkeitspunkte zu vergeben. War dein Schrank zu oft unordentlich, gab sie dir einen Malus, einen kleinen schwarzen Punkt neben deinem Namen auf der Anschlagtafel vor der Bibliothek. Da alle Schülerinnen Zeit in der Bibliothek verbringen mussten, sahen sie es. Einen Punkt zu haben, war schlimm genug. Aber schlimmer noch war, dass alle ihn sehen konnten. Das hieß, dass alle sehen konnten, für was für eine Person andere dich hielten. Tiripo kana machadiwo. Mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht. So begrüßten wir einander. Ich hatte es zum ersten Mal auf Mais Rücken, als ein lautes, summendes, dröhnendes Durcheinander von Silben gehört. Der Gruß war im ganzen Land verbreitet wie eine Decke, die einen zudeckte und warm hielt. Ein großartiger Schutz vor dem Schicksal. Alles war gegenseitig, und wir waren es auch. Wir alle wussten es und sagten es jeden Morgen mit dem Gruß. Das bedeutete, dass du zum großen Teil das warst, wofür die Leute dich hielten. Zu dieser grundlegenden existenziellen Wahrheit kam die besondere Wahrheit des Konvents hinzu. Vier dieser missbilligenden Punkte bedeuteten, dass du dich nicht für die Liste der besten Schülerinnen qualifiziertest, gleichgültig, wie gut du im Unterricht warst. Uns war erklärt worden, dass kein Mädchen aus unserem Zimmer sich jemals für die Liste qualifiziert hatte. Die Ehrenliste. Ich war entschlossen, es zu schaffen. Meine Entschlossenheit kam nicht ins Wanken. Obwohl ich aufgrund meiner Erziehung der »Mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht« Sicht auf das Universum anhing. All das bedeutete, dass ich jetzt, als ich meinen Darm entleeren, aber zugleich mein Zimmer aufräumen wollte, um es auf die Ehrenliste zu schaffen und deswegen nicht zu den Toiletten der ersten Klasse gehen wollte, nicht wusste, was ich tun sollte.
Die Toiletten des Juniorinnenwohnheims gingen vom St. Ignatius-Flur an der Stelle ab, wo man vom Speisesaal in den Wohntrakt kam. Normalerweise stand Miss Plato oder eine Aufsichtsschülerin an der Ecke, um dafür zu sorgen, dass nichts Verbotenes geschah. Normalerweise ging ich davon aus, dass diese Autoritätspersonen aufpassten. Doch heute fiel mir in meinem bedrängten Zustand sofort auf, dass niemand zu sehen war. Ein paar Mädchen aus anderen Zimmern, ich erinnere mich an Deirdre Brophy und Barbara Arnott, huschten vor mir in die Toiletten. Ich huschte ihnen sofort hinterher. Die Toiletten hatten Schwingtüren. Man sah sie, wenn man hin und her ging, in die Klassenzimmer und den Speisesaal. Sie schwangen, verbargen eine verbotene Welt duftender körperlicher Notwendigkeiten. Ich war zum ersten Mal in diesen Toiletten. Bäder waren in jenen Tagen heilige Orte. Es gab Reihen mit Duschen und glänzenden Vorhängen, Badewannen, die in blassen Korallenfarben wie Perlmutt schimmerten. An einer Wand befanden sich rundbäuchige Waschbecken, die so tief waren, dass nichts herausspritzte und sich keine Pfützen bildeten. Und alles verströmte den Duft von Jasmin. Ich runzelte die Stirn bei dem Gedanken, wie fahrlässig man sein musste, um den Boden rutschig von Spritzern zu hinterlassen, wenn man sich in diesem schönen Bad wusch. Aber ich konnte mich nicht umsehen, so sehr ich auch den Glanz der Wasserhähne, das Milchglas in den Fenstern bewundern wollte. Ich ging weiter, angespannt und eilig, an einer Reihe von Maschinen vorbei, die Verbrennungsöfen waren. Das wussten wir, obwohl in unserem Bad keiner stand. Wenn es zu viel wurde, wickelten Anastasia und Benhilda eine Binde in Toilettenpapier und behielten sie, bis wir sie in einen Verbrennungsofen in einem Bad nahe den Klassenzimmern werfen konnten, das wir offiziell aufsuchen durften. Ich zog die Tür zu einer Toilette heftig hinter mir zu, in meiner Eile von keinem weißen Mädchen gesehen zu werden. »He, ich muss doch sehr bitten«, beschwerte sich Deirdre zwei Türen weiter. Ich hielt die Luft an und setzte mich. Als ich meinen Hintern entblößte und dachte, dass auch die weißen Mädchen das taten, empfand ich einen Schauder des Triumphs. Doch sofort fühlte ich mich schuldig, weil ich über meinen Stand hinausstrebte. Ich war, wo ich nicht sein sollte. Ich brach das Gesetz, rügte ich mich. Diese Anspannung machte die Durchführung der Sache, deretwegen ich gekommen war, unbefriedigend. Und die Situation verschlimmerte sich, als ich nach dem Toilettenpapier langte. Zwei weiße Tackies, die runden Spitzen an den Zehen ähnelten fies lächelnden Lippen, starrten mich unter der Tür an. »Ich habe dich gesehen!« Es war die Hausmutter. In ihrer Stimme bebte der Triumph, mich erwischt zu haben. »In dieser Toilette darfst du nicht sitzen«, schrie sie. »Mach auf«, fuhr sie schrill und laut fort, so dass Deirdre und Barbara und alle Mädchen, die ins Bad gekommen waren, es hörten. Braune Schulsandalen scharten sich um die Tackies. Mit diesem Publikum konnte Miss Plato nicht anders. Sie frohlockte. »Diese Tür ist zu öffnen. Ich befehle es.« Ich hatte vorgehabt, die Toilette zu leeren, wagte es jedoch nicht. Ich öffnete, ohne meine tieferen Regionen ausreichend gereinigt zu haben, die sich schmutzig, feucht und klebrig anfühlten. »Ha!« schrie die Hausmutter, als ich mit hängendem Kopf herauskam und spürte, wie mich die weißen Mädchen musterten. »Ha! Das Wasser! Du hast nicht mit Wasser gespült!« Gehorsam drehte ich mich um, betrat die Kabine, führte die geforderte Operation aus und trat wieder in die Tür, unfähig, jemanden anzusehen. Wie absolut entsetzlich es war. Ich, die ich im Gegensatz zu einigen der anderen Mädchen in meinem Zimmer in frühem Alter auf spülbaren Toiletten gesessen hatte, wurde jetzt auf diese Weise gedemütigt. Es war so schrecklich, dass ich nicht begriff, wie es dazu hatte kommen können. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich mich auf diese dämliche Weise verhalten hatte, die zur Folge hatte, dass ich in flagranti erwischt worden war. Wegen dieses meines Verhaltens befand sich jetzt ein schwarzer Punkt neben meinem Namen. Es drohte der Schrecken, es nicht auf die Ehrenliste zu schaffen, nicht ehrenwert zu sein. Um alles noch schlimmer zu machen, wurden wir am nächsten Tag in Schwester Emmanuels Büro zitiert.